Krieg und Frieden. Wer die gestaltenden Kräfte in dieser Erscheinungswelt der physischen Materie einmal in ihrer furchtbaren Macht und in der unfassbaren Einfachheit ihres unerbittlichen Willenstrebens erkannte, den flieht alsobald die Oberflächentäuschung, als ob das sinnlich fassbare All nur die Harmonie des Geistes sichtbarlich verkörpere. Betrachte die Schlupfwespe, die ihre Eier in den Leib der lebenden Raupe legen muß, damit die jungen Wespen durch den qualvollen Tod der Raupe zum Leben kommen, und du wirst für alle Zeit geheilt sein von solchem Täuschungsglauben. Die Sinnenwelt ist Wirkung geistiger Urkraft in der geistigen Welt. Um aber als geistige Welt in geistige Erscheinung zu treten, muß die eine ewige Urkraft sich in unendlichfältigen Aspekten ihrer selbst in sich reflektieren und in jedem solchen Aspekt als Urseinselement erstanden, sich jeweils in ihm solcher Art behaupten, dass jedes eine Element nur sich selber auszuwirken sucht, so daß ihm alle anderen Urseinselemente gleichsam leere Formen sind, weil es sich selbst als Urkraft nur in sich selber kennt. Jeder Aspekt der geistigen Urkraft, jedes Urseinselement, wird somit Ursache, dass auch die Erscheinungsform seiner Auswirkung in der physischen Region den Trieb erhält, nur für sich selber zu leben und alle andere Erscheinungsform zur Erhaltung eigenen Daseins zu verbrauchen. In jedem Urseinselement ist Urkraft unzerteilt, möge es Ursache niederster oder höchster Erscheinungsform in seiner Auswirkung sein. So kommt es, dass auch jede physische Kraft, jede physische Erscheinungsform sich zu behaupten sucht, als sei nur ihre eigene und keine andere Existenz gewollt. Die winzige Zelle behauptet nur sich selbst, auch wenn sie zeitweilig gezwungen ist, mit Milliarden ihrer Art gemeinsam einem höheren Formwillen dienstbar zu sein, dem ihr Dasein wieder nur insofern von Wert ist, als er sie braucht und verbraucht zur Behauptung seiner selbst. Das physisch-sinnlich sichtbare Universum ist der äußerste Gegenpol geistigen Seins. Das Leben des Geistes bedingt unendlichfältige geistige Gestaltung in ihm selbst, in Urseinselementen, und deren Auswirkung wieder bedingt zuletzt die gleichsam erstarrte physische Erscheinungsform. Unendlich ausgedehnte Geisteskraft in einem Zustand des Gebanntseins, der relativen Ohnmacht, des Gebundenseins in starr bestimmten Formwillen. Aus dieser ihnen ungemäßesten Form der Ausdehnung und starren Gebanntheit in äußerste Spannung aber erheben sich diese Geistkräfte wieder infolge mächtigster Anziehung aus der Region höchster Geistseinsform zu neuen, weniger dichten und starren Formen, bis sie in unzählbaren Wandlungen immer freier werden von Ausdehnungsspannung und schließlich sich emporgerissen fühlen in ihren Ursprungszustand im innersten Geistesleben. Was wir aber physisch, sinnlich wahrzunehmen vermögen, sind nicht die Zustandsformen der Urseinselemente, sondern nur die durch sie erzeugten Kraftwirkungsresultate. Innerlich wahrnehmbar jedoch werden uns die Urseinselemente in einer sehr hohen Zustandsform als unsere Seelenkräfte. Dies ist der ewige, ewig sich erneuernde Kreislauf des Lebens im substanziellen, aus sich selbst seienden Geiste. Sich selbst zur Nahrung werdend, senkt er sich in sich hernieder, um sich wieder zu erheben und aufzunehmen in seine höchste, jeder starren Formspannung freie Wesenheit. Nur durch dieses ewige Leben kann sich Gott im Geiste gestalten, im geistigen Menschen. Wäre der Grashalm am Wege nicht und nicht der Wurm, der an des Grases Wurzel frisst, so wärest auch du nicht, und es wäre der Geist nicht und nicht Gott im Geiste. Wäre die Mikrobe nicht, die vielleicht morgen beginnen mag, deinen Körper zu zerstören, dann wäre auch dein Körper nicht und nicht deine Seele und nicht der Geistesfunke, der sich in dir erlebt. Dann aber wäre auch nicht der Wille des Geistes, der einst in deinem Geiste als dein Gott gestaltet war und nun aufs Neue sich zu deinem Gott in dir gebären will. Doch so sehr auch die Kräfte im physischen Universum gegeneinander wüten in ihrem Selbstbehauptungsdrang, so kennt Natur doch keinen Hass. Es ist töricht, den menschlichen Hass dem Instinkte der Tiere zu vergleichen, die andere Tiere zu vernichten streben, weil sie, wie jede Form, in deren Darstellung sich Urseinselemente erleben, allein nur sich selbst behaupten wollen. Hass dagegen ist eine Äußerung menschlicher, hilfloser Ohnmacht. Nur in Übertragung menschlicher Empfindungsweise lassen sich Äußerungsformen des Angriffstriebes gereizter Tiere mit dem Namen Hass belegen, und unschwer lässt sich erkennen, dass jeder im Irrtum ist, der die gleiche Empfindung, die man beim Menschen Hass nennt, etwa bei Tieren zu finden glaubt. Selbst in die unsichtbaren Bereiche der physischen Welt hat der Mensch den Hass gebracht, denn auch seine ärgsten anderen Feinde im physischen Unsichtbaren vermögen nicht, das Gefühl des Hasses zu empfinden, und ihr dem Menschen feindliches Bestreben geht aus sehr wesentlich anderen Motiven hervor. Die furchtbarsten Unholde im physischen Unsichtbaren waren ehedem Erdenmenschen, die sich durch ihr Erdenleben selbst gerichtet haben. So hoch sie ehedem sich geistig erhoben hatten, so tief sind sie unter den erbärmlichsten der Erdenmenschen nun gesunken. Äonen können vergehen, bevor sie endlich in Vernichtung enden dürfen, doch vorher suchen sie, zu sich herabzuziehen, was immer ihrem Hass erreichbar wird. Auch diese unsichtbaren Selbstgerichteten werden nur durch das Empfinden ihrer Ohnmacht zu ihrem grauenvollen Hass erregt. Macht aber ist die erhabenste Besiegerin des Hasses. Der Mächtige und seiner Macht Bewusste liebt seine Macht, und sie macht ihn allmählich auch zu einem Liebenden. Liebe aber duldet keinen Hass. Je mehr die Menschheit in ihren Einzelgruppen, die man Völker und Nationen nennt, zum Bewusstsein ihrer Geistesmacht erwachen wird, desto mehr wird auch der Hass verschwinden, denn der seiner Macht Bewusste beneidet keinen anderen Mächtigen um seine Macht. Neid aber ist nur allzu oft des Hasses höllischer Erwecker. Alle Kriege haben den Hass zum Vater, und der taugt nicht zum Krieger, der nicht zu hassen weiß. Ihr ruft noch Krieg dem Kriege, doch ich rate euch, lieber zu rufen: Verachtet sei hinfort der Hass. Nur wenn der Hass verächtlich wird, kommt auch die Zeit, die euch den Krieg verachten lehrt. Erst wenn auch jeglicher verächtlich ist, der noch durch Menschenmassenmord entscheiden lassen will, was Grund und Gegengrund vor dem Verstand der Rechtlichen entscheiden sollte, erst dann wird sich der Mensch der Erde seiner Menschenwürde rühmen dürfen. Wohl werden in den Meinungen der Menschen immer Gegensätze sich ergeben, denn auch hier steht Wille gegen Wille, und jeder Wille will allein sich selbst behaupten. Aber im Menschengeiste ist der Wille fähig, sich auch im anderen Willen wiederzuerkennen, und somit kann der Mensch bewusst den Ausgleich suchen, der den Frieden wahrt durch Zucht des Willens, der dann nicht mehr sich allein nur, sondern auch den anderen Willen will. Bevor jedoch nicht jeder Einzelne den Hass in sich vertilgte, wird dieser Weg der Willenszucht der Menschheit immer nur auf kurze Strecken gangbar bleiben. Die Folge werden immer wieder Kriege sein, bis auch die letzte Spur des Hasses keine Stätte mehr in einem Menschenherzen findet. Alle anderen Triebe zum Kriege lassen sich bei gutem Willen überwinden. Die Wogen des Hasses aber werden auch dem besten Willen in ihre Strudel und Abgründe reißen. Gegensätze und Wettkämpfe zwischen Grund und Gegengrund entwickeln mancherlei Kräfte und fördern fließendes Leben. Doch müssen sie wahrlich nicht zum Kriege führen, so wenig wie jemals der Sieger im Spiel seinen überwundenen Gegner erschlagen muss. Ein jeder Erdenmensch aber, der den Hass in sich zu vernichten sucht, führt damit den einzigen gerechten Krieg, den Krieg, der Menschenmordkriege einst unmöglich machen wird. Doch auch der Mordkriege endliche Überwindung durch den Menschengeist kann nicht bewirken, dass sich die Gegenkräfte, die in aller physischen Natur am Werke sind, zu gleicher Strebensrichtung einen könnten. Denn solche Einung wäre die Vernichtung dieses ganzen äußeren Universums. Das Reich des ewigen Friedens, das so viele edle Menschen in der Zeitenfolge heiß ersehnten, wird uns Menschengeistern erst beschieden sein, wenn wir nach diesem Erdenleben uns erneut in jenem Lichte finden, das alles ewig in sich eint, was einst mit ihm vereinigt war.